Sie hören den Kurier.
Die Welt befindet sich in der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren. Damit einher geht natürlich auch eine massive Wirtschaftskrise. Die OECD erwartet einen historischen Einbruch für die Weltwirtschaft. Österreich kommt laut der Prognose mit einem Rückgang von heuer 6,2% noch relativ gut durch die Krise. Aber noch ist es nicht absehbar, wie es weitergeht. Was also tun mit den kleineren oder größeren Ersparnissen? Auf der Bank lassen in Form von einem Sparbuch mit 0% Zinsen und damit real an Geld verlieren? Oder eine Wohnung kaufen und zusätzlich gleich einen Kredit aufnehmen? Oder doch in Aktien oder in Gold investieren? Doch die Kurse könnten schnell fallen, wenn die Krise weiter andauert. Wie man trotz Corona-Krise sein Geld am besten anlegt, bespreche ich gleich mit Peter Prezinschek, Chefökonom der Raiffeisen Bank International. Und wir reden auch über Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Der hat ja heute bei einer Pressekonferenz versucht, die Unsicherheit von der Corona-Ampel, die am Freitag in Betrieb geht, ein wenig zu nehmen. Was er genau gesagt hat, das hören wir uns gleich einmal an. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Willkommen in Phase 4 der Corona-Krise. Pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn, heute am 1. September, hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober in einer Presseerklärung die Phase 4 der Corona-Pandemie angekündigt. Die Phase des Risikos einer zweiten Welle.
Sie wird mehrere Monate dauern und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass dann, wenn es kälter wird, wenn wir mehr in geschlossenen Räumen sind, dass dann das Ansteckungsrisiko naturgemäß steigen wird. Längere Aufenthalte mit anderen in schlecht durchlüfteten Räumen, das ist genau das, was das Virus eigentlich liebt.
Als wichtigstes Hilfsmittel zur Vermeidung exponentiell ansteigender Infektionszahlen, abgesehen jetzt von den Masken, nannte Anschober die Corona-Ampel. Und die soll ja am Freitag in Betrieb gehen. Doch was genau bei Grün, Gelb, Orange oder Rot passiert und wer die Maßnahmen entscheidet, soll erst am Freitag selbst geklärt werden. Das sorgt im Vorhinein für viel Aufregung, vor allem im Veranstaltungssektor. Ab heute sind ja wieder Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Besuchern im Freien und 5.000 Besuchern in geschlossenen Räumen erlaubt. Aber was passiert, wenn von einem Tag auf den anderen die Ampel von Grün auf Gelb schaltet? Da gibt es also noch viel Gesprächsbedarf. Wir bleiben dran. Aber es gibt auch einen Silberstreif. Anschober stellt nach aktuellem Stand bereits für Jänner 2021 einen Impfstoff in Aussicht. Begonnen werden soll mit den Impfungen bei Gesundheits- und Pflegepersonal. Im Sommer könnten breite Bevölkerungsgruppen folgen. Aber, dem ist sich auch Anschober bewusst, die Impfskepsis in Österreich ist hoch.
Bei der Grippeimpfung waren wir etwa im vergangenen Winter bei 8-9%. Das darf sich nicht wiederholen bei Corona. Jeder muss selbst entscheiden, aber ich lasse mich impfen und wir werden um jeden werben, damit wir eine hohe Impfquote zusammenbringen.
Der Gesundheitsminister hofft dennoch mit einer Impfquote von rund 50%. Und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz hat gestern im ORF-Sommergespräch mögliche Verschärfungen bei den Corona-Maßnahmen angedeutet. Allerdings hielt er sich mit konkreten Aussagen noch zurück.
Je näher wir dem Schulstart kommen, desto wichtiger wird sein, dass wir soziale Kontakte wieder reduzieren, dass wir Abstand halten, überall dort, wo es möglich ist, dass wir die Maske tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.
Großes Gesprächsthema im Netz war nach der Sendung übrigens die Gelse, die sich während des Gesprächs an der Wange des Bundeskanzlers niedergelassen und für die Zuseher sichtbar auch zugestochen hat. Twitter-User Michael Marzoll fasst das Sommergespräch in unserem Tweet des Tages folgendermaßen zusammen. Eine Gelse ist also das einzige Lebewesen, das an diesem Abend etwas Substanz vom Bundeskanzler bekommen hat. Wisst ihr, ohne Nachschauen, was genau ein Fonds ist oder eine Anleihe oder wie viel eine Feinunze Gold gerade ungefähr wert ist? Wenn ihr mindestens eine dieser Fragen mit Nein beantworten müsst, keine Sorge, es geht euch wie der Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher. Laut einer Studie der Wiener Börse nämlich wissen 91% hierzulande nicht, was Anleihen sind und 48% können den Begriff Zinsen nicht richtig zuordnen. Das fehlende Wirtschafts- und Finanzwissen der Österreicher und Österreicherinnen macht sich jetzt auch im Umgang mit dem eigenen Geld bemerkbar. So liegen etwa 40% des privaten Vermögens auf Sparbüchern. Deshalb hat Finanzminister Gernot Blümel jetzt eine breite Finanzbildungsoffensive angekündigt. Vor allem Jugendliche sollen ausgebildet werden. Und für alle, für die das schon zu spät kommt, habe ich jetzt einen Experten in der Leitung. Am Telefon begrüße ich jetzt Raiffeisen-Chefanalyst Peter Brezinschek. Herr Brezinschek, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Einen schönen guten Tag. Gerne.
Herr Brezinschek, Corona wütet noch immer länger wahrscheinlich. Kommen auch am Finanzmarkt da turbulente Zeiten auf uns zu?
Naja, die turbulenten Zeiten haben wir schon seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Februar und März erlebt, mit den größten Kursstürzen der letzten Jahre. Jetzt sind wir in einer Erholungsphase und in einer Findungsphase, ob die stärksten wirtschaftlichen Schäden schon vorbei sind. Und wie Sie wissen, Finanzmärkte schauen in die Zukunft. Sie interessieren sich, was passiert 2021. Und da geht man schon davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage erholt. Daher Rückschläge an den Finanzmärkten jederzeit möglich. Aber die Sicht auf die nächsten 12 bis 24 Monate ist doch eher nach oben gerichtet.
Mhm. Dann nehmen wir mal an, ich habe 30.000 Euro im Sparbuch liegen. Was soll ich jetzt machen? Gehen wir davon aus, wir sind jetzt mal sehr konservativ und wollen die größtmögliche Sicherheit einfach am Sparbuch liegen lassen?
Nun ja, erstens einmal ist es nach den rechtlichen Vorgaben sehr, sehr umstritten, ob man hier eine konkrete Empfehlung geben darf, aber man kann schon einige Grundregeln beachten. Mhm. Wenn Sie die höchstmögliche Sicherheit haben wollen, also zu der vorsichtigsten Kategorie von Anlegern zählen, die Verluste nicht in Kauf nehmen wollen, dann ist es am besten, man lässt das auf einem Sparbuch liegen oder investiert in einen Bausparvertrag. Also alles das, wo ich keine Kapitalverluste erleiden kann, ist dann die vorrangigste Investition. Und je nachdem, wie viel Risiko ich dann dazu nehmen würde, ändert sich selbstverständlich dann der Finanzplan. Dann selbstverständlich, eines ist, darf ich auch noch ergänzen, es ist natürlich auch immer eine Frage des Anlagehorizonts. Wie lange möchte ich etwas ansparen? Mhm. Ist das für eine Phase von 3 bis 5 Jahren oder ist das mehr als 10 Jahre oder ist es eine Pensionsvorsorge?
Mhm. Bringen
auch das ist wichtig.
Bringen da Sparbücher, die vielleicht eben auf 5 oder auf 10 Jahre gesperrt sind sozusagen, bringt das noch etwas mehr oder nicht?
Es bringt so gut wie gar nichts, wenn Sie die Inflation auch noch berücksichtigen, die so in Österreich immer zwischen 1,5 und 2,5% sich eingependelt hat in den letzten Jahren. Wenn Sie das vergleichen mit einer knapp über null liegenden Ertragsrate auf Sparbüchern, verlieren Sie jedes Jahr real gesehen an Kaufkraft. Also hier kann ich langfristig mit dem Sparbuch nichts gewinnen. Das Sparbuch hat seine Funktion als kurzfristige Liquiditätsreserve sehr wohl, aber nicht bei allen Veranlagungszielen, die über 1, 2 oder 3 Jahre hinausgehen. Mhm.
Dann schauen wir doch mal in Richtung Immobilien. Da heißt es immer, das ist sogenanntes Betongold und das war bei der letzten großen Wirtschaftskrise auch der Fall. Da sind sehr viele Menschen in Immobilien gewechselt. Doch die Preise mittlerweile sind ja doch auch gestiegen. Also ist es noch ratsam, jetzt sein Geld in eine Eigentumswohnung zum Beispiel zu investieren?
Insgesamt ist der Immobilienmarkt aufgrund der demografischen Entwicklung und der hohen Nachfrage durch Umschichtungen aus dem Finanzbereich in die Immobilienveranlagungen nach wie vor attraktiv. Auch wenn Sie, wie Sie richtig gesagt haben, die Preise gegenüber vor 12, 13 Jahren explodiert sind.
Genau.
Aber man muss sehen, die Zukunft wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine niedrigeren Preise bringen, weil die Zinsen so gut wie eingesperrt auf niedrigem Niveau sind, sogar auf negativem Niveau zum Teil. Und das führt sehr viele Anleger dann in den Immobilienmarkt statt in das Sparbuch.
Da wollte ich gerade einhaken, nämlich im Internet sieht man immer wieder Videos, dass man eine Immobilie kaufen soll und mit den Mieteinnahmen dann locker die Kreditkosten zurückzahlen kann, also die Kreditkosten und den Kredit zahlen kann. Aber ist das so eine einfache Rechnung? Stimmt das?
Nun, derzeit sind die Kreditkosten extrem günstig. Man kann sich ja auf 20 Jahre schon Immobilienkredite besorgen, die unter der langfristigen Inflationsrate liegen. Und schon aus diesen Gründen ist eine zumindest auch zum Teil über Kredite finanzierte Immobilienerwerbssituation durchaus lukrativ. Aber vergessen Sie nicht, Sie haben oft Leerstandskosten, Sie haben Investitionen, Sie müssen das Glück eines angenehmen oder nicht unangenehmen Mieters haben.
Der regelmäßig zahlt sozusagen.
Mit dem, der regelmäßig zahlt, genau. Und der auch mit dem Inventar sorgsam umgeht. Mhm. Sie haben ja entsprechende Reinvestitionskosten nach Ablauf eines Mietvertrages, um wieder selbst neu einzuziehen oder für einen neuen Mieter die Wohnung zu adaptieren. Das heißt, da sind ja auch Nebenkosten da, die es auch zu berücksichtigen gilt. Mhm.
Gut, also das heißt, bei den Immobilien heißt es schon ein bisschen einen Horizont auch zu haben und eher langfristig sich was zu überlegen. Wie sieht es denn da aus mit den Aktien? Also soll man in Aktien wirklich nur investieren, wenn man das Geld auch zur Not abschreiben kann? Und ab welchem Betrag kann man da einsteigen? Ist man da mit 3.000 bis 5.000 Euro schon dabei oder ist das nur etwas für die Reichen?
Nun, das ist ein ganz, ganz großes Vorurteil, dass Aktien nur etwas für jene Leute sind, die schon ein großes Vermögen haben. Mhm. Ganz im Gegenteil, sich ein kleines Vermögen aufbauen, kann man in heutigen Zeiten mit negativen Zinsen sowieso nur mit Aktien. Mhm. Und da kann man schon im Monat mit 50 Euro mit dabei sein. Und es macht völlig Sinn, dieses Aktiendenken schon so früh wie möglich zu propagieren. Denn je früher ich anfange, umso mehr akkumuliert sich dann der Ertrag im Alter.
So, jetzt sehen wir aber in Facebook-Gruppen und sonst wo auch immer die großen Theorien, dass es auch zu einem Finanzcrash kommen könnte, so wie 2008 oder vielleicht sogar noch größer, eben auch ausgelöst von Corona. Ist das nicht gefährlich sozusagen oder muss man hier auch diverse Abschwünge einfach in Kauf nehmen und einen langen Atem haben?
Sie sagen es, man muss einen langen Atem haben, man muss Geduld haben und man darf kein Hektiker sein, der sofort in Panik ausbricht, wenn die Aktienkurse um 15, 20 oder 30% zu fallen beginnen. Mhm. Das wird sehr schnell in den Medien propagiert. Jeder Aktiencrash, auch jetzt, wie er heuer im März war, ist sofort auf der Seite 1 jeder Zeitung oder auch jedes Online-Mediums. Aber Sie hören nichts, dass seit Ende März die Aktienkurse fast wieder neue historische Höchststände erreicht haben. Es ist eine asymmetrische Wahrnehmung da. Und all along können Sie ja mit Aktien, wenn Sie ein breites Bündel haben, tendenziell, sage ich jetzt einmal, und wenn es schön diversifiziert ist, gewinnen.
Gut, das heißt, lassen wir mal die Aktien beiseite, denn Sie haben schon angesprochen, bei den Aktien sind derzeit die Kurse sehr hoch wieder. Sehr hohe Kurse gibt es auch derzeit beim Gold. Und der Goldkurs ist so hoch wie fast noch nie. Jetzt ist das immer Gold, die bietet die größtmögliche Sicherheit, heißt das immer, die Oma hat das immer dem Enkel auch gern weitervererbt, den goldenen Philharmoniker oder sonstige irgendwelche Sachen. Aber ist das jetzt noch eine gute Investition oder ist der Kurs da schon viel zu hoch?
Naja, wir haben jetzt vor kurzem Anfang August mit dem Überschreiten der 2000 Dollar Marke für eine Feinunze Gold ein neues historisches Höchst erreicht, das auch zu einem gewissen Teil dem schwächeren Dollar zuzuschreiben ist. Ist Gold eine langfristig attraktive Veranlagung? Die Frage habe ich mir schon sehr oft gestellt, weil es gibt Jahre bis Jahrzehnte, wo Gold überhaupt keinen nennenswerten Ertrag abwirft, sondern seitwärts geht oder sogar nach unten tendiert. Und dann gibt es Phasen, so wie jetzt in den letzten Jahren, wo die Zinsen so stark ins Negative rutschen, dass selbst ein ertragloses Aktiva wie das Gold, das ja keine Zinsen abwirft, sondern nur seinen Ertrag aus dem Wertgewinn lukriert, dass dieses Instrument Gold ansteigt. Warum? Weil die politischen Unsicherheiten zunehmen, die Staatsverschuldungen nehmen zu. Das heißt, die große Unsicherheit werden die Regierungen in den nächsten 10 oder 20 Jahren diese Schulden überhaupt zurückzahlen können. Wird es bei den Währungen Verschiebungen geben? Ist der Dollar noch die Leitwährung oder ist der Euro existent oder ist der chinesische Yuan das treibende Element? All diese großen Fragen. Und kommt die große Inflation, nicht, wenn so viel Geld in Umlauf gesetzt wird von den Notenbanken? All das sind Treiber natürlich fürs Gold. Und ich muss sagen, für jene Leute, die ein gewisses Maß Skepsis haben und so in die Zukunft blicken, für die ist Gold eine ganz gute Versicherung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte als einen Teil davon als sicheren Hafen anzulegen.
Sie haben es bereits angesprochen, der Dollar als Leitwährung schwächelt ein wenig, beziehungsweise ist auch vielleicht im Begriff abgelöst zu werden, aber vielleicht auch abgelöst zu werden von einer digitalen Währung wie etwa Bitcoin. Da gab es in den letzten Jahren einen sehr großen Hype darum, dann gab es das bittere Erwachen, einen großen Crash. Aber noch immer gibt es genug Leute, die sagen, gerade jetzt sollte man in so digitale Währungen wie Bitcoin und Konsorten investieren. Aber ist das nicht einfach Währungsspekulation, die man da betreibt?
Naja, ob Bitcoin überhaupt eine Währung ist, darüber lässt sich streiten, denn eine Währung zeichnet sich ja auch durch eine gewisse Zahlungsfähigkeit aus. Um die Zahlungsfähigkeit zu haben, sollte sie eine gewisse Wertstabilität auch haben. Bitcoin und Konsorten sind genau das Gegenteil. Sie sind tendenziell eher ein Spekulationsobjekt oder ein Anlageobjekt, wenn man es so nimmt, dass gegenüber vielen anderen Finanzanlagen wie Aktien, Anleihen oder auch Gold beispielsweise oder Währungen eine völlig losgelöste Wertentwicklung nimmt und daher sehr beliebt ist bei Vermögensverwaltern als eine Art Hedging-Instrument, also ein Ausgleichsinstrument, dass wenn viele Kurse von Wertpapieren fallen, Bitcoin als ein Vertreter davon möglicherweise diese Entwicklung nicht mitmacht und in die Gegenrichtung fährt. Wenn wir uns anschauen, wie die Kursentwicklung der letzten 3 Jahre war, dann wissen wir ja, dass wir fast auf $20,000 waren in der Spitze, dann extrem abgestürzt sind im Jahr 2019 auf deutlich unter $4,000. Und jetzt sind wir wieder deutlich über der $10,000 Marke. Also hier den Wert dieses Transaktionsobjektes zu ermitteln, fällt uns schwer. Es ist sicherlich eine Spekulation auf eine Technologie, auf eine neue Funktion von Zahlungsmitteln. Aber derzeit ist es von einer Zahlungsmittelfunktion aufgrund der starken Schwankungen noch weit entfernt.
Gut, jetzt haben wir einen ganzen Strauß an Möglichkeiten gehört. Jetzt sagen wir zum Abschluss, ich will jetzt meine zukünftige Pension, wann immer die dann sein wird, absichern. Was machen wir jetzt?
Und das ist eine einfache Antwort. Wenn man an die Pension vorsorgt, kann man nur an eines denken. Das sind Aktien in einem großen Stil erwerben, und zwar breit gestreut in Investmentfonds. Natürlich kann man auch Investmentzertifikate nehmen. Da würde ich sogar auch sehr raten, um den langfristigen Trend mitzunehmen, nachhaltige Investments, die auch die Entwicklung des Klimaschutzes und sozialer Anliegen mit berücksichtigen, die auch eine sehr attraktive Rendite aufweisen. Also einen 10-, einen 20-, einen 30- oder 40-jährigen Anlagehorizont hier zu decken, kann man ertragsmäßig nur mit einer breit gefächerten Aktienportfolio-Selektion bestreiten, um erfolgreich zu sein. Je älter man allerdings wird, ich sage, wenn man 10 oder 5 Jahre dann vor der Pension steht, kann man ja diesen Aktienanteil schrittweise reduzieren und diesen sicherer anlegen, entweder in einem Bausparvertrag oder auf ein Sparkonto als Reserve und den restlichen Anteil bis zur Pension entsprechend weiter veranlagt halten.
Herr Brezinschak, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke ebenfalls.
Ja, das liebe Geld. Gut ist, wenn man rechtzeitig drauf schaut, dass man es hat, wenn man es braucht oder so. Ging doch mal eine Werbung. Oder wie ABBA singt, Money, Money, Money must be funny in the rich man's world. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, money always sunny in the rich man's world. Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Mitarbeit heute von Caroline Ferstl. Schnitt und Ton von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden davon. Bis morgen, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.